Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des Projekt X Augsburg. Schön, dass du dabei bist und dir die Zeit nimmst, dich mit dem heutigen Thema zu beschäftigen. Wir wollen dich darin unterstützen, in deinem Vertrauen zu Jesus zu wachsen und ihn besser kennenzulernen. Wenn du mehr über das Projekt X wissen möchtest, dann schau auf unserer Homepage projektx-augsburg.de vorbei. Dort findest du auch mehr Informationen zur aktuellen Themenstaffel. Wir wünschen dir eine gute und inspirierende Zeit, die dein Vertrauen auf Gott wachsen lässt.
Genau, ich freue mich voll, dass wir heute wieder auf der Sommerwiese sind. Eigentlich, wenn es nach mir ginge, würde es eigentlich jedes Mal hier stattfinden, also weil ich liebe warm, aber leider ist es in Deutschland, entweder die Sonne bleibt, dann ist es zu kalt, oder die Sonne ist da, dann wird es zu warm. Genau. Ich habe, wie gesagt, ein paar Dinge oder Ideen von meiner Predigt mit abgedruckt auf dem Liedzettel. Ihr könnt da gerne bei manchen Dingen mitlesen. Es ist auch ein bisschen Platz, wenn ihr einen Stift dabei habt, mitzuschreiben. Und noch ein kurzer anderer Hinweis. Sollte die Sonne gleich sich ein bisschen, also es wird sie, wenn der Schatten ein bisschen weg ist, dann könnt ihr auch gerne den Ort, wo ihr sitzt, wechseln, dem Schatten hin. Es ist kein Problem, also fühlt euch da frei. Genau, das dritte Thema heute, wir haben schon gehört, heißt in der Themenstaffel Wunder, verliere nicht die Hoffnung. Und ich hatte vor einem Monat angefangen mit dieser Themenstaffel Wunder und da ging es erstmal um die generelle Frage, gibt es Wunder? Und wenn es welche gibt, welche müsste man glauben, wenn man irgendwie an Gott, an Jesus glauben will? Und ich habe damals quasi zwei Dinge genannt, die quasi wichtig sind, um Christ zu sein. Zwei Wunder sozusagen, die wir als Christen glauben. Das erste, nee, ich sage es jetzt nicht, ich würde sagen, ich höre das jetzt einfach beim Podcast nach, wobei ich teaser noch so ein bisschen. Das erste ist nämlich so, dass es ein Wunder ist, was alle Menschen glauben. Also selbst der Atheist wird das glauben. Aber so viel nur zum Spoilern. Und ich hatte eben bei dem ersten Mal einfach diese zwei Dinge vorgestellt. Dann vor zwei Wochen bei dem zweiten Thema, da ging es quasi drum, um die Frage nicht so sehr, sozusagen ein Wunder, welche Wunder muss man glauben, sondern vielmehr diese persönliche Frage, wie kriege ich ein Wunder? Also gerade dann, wenn ich eine schwierige Zeit durchmache, wenn es mir nicht gut geht, dann ist es ja letztendlich so, dass jeder irgendwie anfängt zu beten. Also ich war vor ein paar Jahren in einer Veranstaltung von dem Extremkletterer Heli Steinmaßel. Der hat schon einige 8000er bestiegen. Und er hat erzählt, dass er vor vielen Jahren am Denali, das ist der, früher hieß der Mount McKinley, das ist der kälteste Berg der Welt, in Alaska, dort ist er quasi geklettert mit einem Team. Und sie hatten gerade in einer Steilwand bivakiert. Also ich würde es nie machen, aber er hat das gemacht. Und dann zog ein Sturm auf. Und er hat zwei Wochen nicht aufgehört. Und nach zwei Wochen ist ihnen das Essen ausgegangen. Also die haben das natürlich kommen sehen. Und er meinte, in dieser Situation hat jeder vom Team gebetet. Selbst der extremste Atheist oder der stärkste Atheist, der bis dahin überzeugt war, dass es keinen Gott gibt. Vielleicht gibt es ihn ja doch. So ist es, dass wir uns dann ein Wunder wünschen. Und ich hatte eben vor zwei Wochen gesagt, dass letztendlich es so ist, dass trotzdem, dass wir uns Wunder wünschen, Gott der ist, der allein entscheidet, ob ein Wunder passiert, um seine Ziele zu erreichen. Genau. Und mit diesen zwei Gedanken, der erste quasi, was ist ein Wunder? Da hatte ich ja gesagt, ihr habt es auch bei euch abgedruckt. Also die Definition, Wunder sind die vorübergehende Aussetzung und Umkehrung von Naturgesetzen. Und wenn es so ist, dass das Wunder sind, dann macht das Gott aber immer nur dann, wann er will, wenn er quasi damit sein Ziel verfolgt. Und an der Stelle quasi machen wir heute weiter mit dem dritten Thema. Und ich muss jetzt nur mal hier, weil es hier so hell ist und ich das nicht so gewöhnt bin. Und irgendwie das iPad, ich habe sonst immer ein anderes Gerät, das geht aber leider nicht mehr. Muss ich mal gucken, wie das hier mit der Helligkeit ist. Nee, irgendwie funktioniert das nicht so, wie ich das will. Jetzt. Ja, ist schon ganz hell eingestellt, dann muss ich irgendwie schauen, wie ich damit zurechtkomme. So. Spiegelt auch ganz blöd. Wer erfindet solche Geräte? So, der bringt, glaube ich, auch nicht so viel bei dem Wind, dann kippt er noch um. Wir probieren es so, genau. Heute möchte ich darüber reden, wie wir persönlich damit umgehen, wenn solche Situationen passieren, wie letztes Mal, wie ich gesagt hatte, wenn ich mir dringend ein Wunder wünsche und es passiert nicht. Manchmal ist es ja sogar so, dass wir uns denken, Gott, du musst doch etwas tun, weil wenn du das jetzt tun würdest, würdest dich doch groß machen. Ich meine, dann würden alle, die hier anwesend sind, wenn das passiert, sehen, hey, es gibt einen Gott oder es gibt irgendwie eine übernatürliche Kraft. Das kann doch gar nicht sein, dass du Gott jetzt nichts tust. Es müsste doch deinem Willen entsprechen, das zu tun, was ich gerne möchte. Und wenn der gute Gott, an den ich glaube, wenn ich jetzt an ihn glaube, ja, wenn er nichts tut, dann fange ich an zu zweifeln. Das kennst du wahrscheinlich. Ich glaube, wir kennen das alle. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum du dich mit Glaube generell ein bisschen schwer tust, weil du sagst, ich habe gebetet, ich habe gefleht, ich habe fest geglaubt, aber es ist nichts passiert. Und wenn du das kennst, dann darfst du wissen, du bist nicht der Einzige. Das erleben nicht nur wir heute, sondern das haben in den letzten Jahrhunderten Menschen erlebt. Und das haben auch zur Zeit von Jesus Menschen erlebt. Und wir schauen uns heute die Geschichte von einem Mann an. Das war ein Verwandter von Jesus, vermutlich der Onkel zweiten Grades. So ganz genau weiß man es nicht, er war aber auf jeden Fall ein Verwandter von Jesus. Er war ein paar Monate älter als Jesus und er hieß Johannes und hatte den Beinamen Täufer, weil er nämlich Menschen getauft hat. Vermutlich hast du das schon mal gehört, diesen Namen. Der hat Menschen am Jordan getauft. Übrigens hat er auch seinen Verwandten, den Jesus, getauft. Und an dem Tag, als Jesus getauft wurde, war der Johannes sich total sicher, dieser Jesus ist der Retter, den Gott zu uns geschickt hat. Er hat damals, also als Jesus zu ihm kam, auf ihn gezeigt, da war eine Menschenmenge, und er hat auf ihn gezeigt und hat gesagt, seht, das ist das Lamm Gottes, das die Schuld der ganzen Welt tragen wird. So sicher war er sich, dass dieser Jesus das ist. Für Johannes war das sonnenklar, dass Jesus gekommen ist, um unsere Schuld, um unsere Sünde, unsere Lieblosigkeit, Neid, Hass, Bitterkeit, Gewalt, um diese Dinge von uns wegzunehmen, uns davon zu befreien. Es gab an dem Tag keinen Zweifel. Und deswegen rief er die Menschen zusammen und hat gesagt, hey, wenn ihr an einen glaubt, dann müsst ihr an den glauben. Und er hat sogar manchen seiner Schüler, die bei ihm waren, die von ihm gelernt haben, gesagt, hey, wisst ihr was, ihr geht am besten mit dem Jesus. Bei dem könnt ihr mehr lernen, weil das ist der Retter dieser Welt. Einige Monate später, nachdem das passiert ist, erfährt dieser Johannes, dass der damalige König von Galiläa, und kurzer Faktencheck an der Stelle, Galiläa ist die Region gewesen auf der, jetzt muss ich hier nachgucken, auf der westlichen Seite vom See Genezareth, wer sich so ein bisschen auf der israelischen Landkarte auskennt, das ist Galiläa. Also der König von Galiläa, und an der Stelle müssen wir auch noch was zu dem König sagen, der König war nur König von Kaisers Gnaden. Also der war kein echter König, der war einfach nur ein Verwalter für diese Region, der quasi die Amtsgeschäfte dort geleitet hat. Also, dieser König der Region Galiläa, von dem hatte Johannes gehört, dass er seinem Bruder die Frau ausgespannt hat. Also, er hat sich in die Frau seines Bruders verliebt, die haben mit Techtelmechtel angefangen und genau. Und dann hat er sie nachher geheiratet, als sein Bruder sich dann von ihr getrennt hat. Also eine Liebesbeziehung, und er hatte das mitbekommen, der Johannes, und an der Stelle müssen wir noch sagen, das Ganze war noch viel komplizierter. Es war nicht nur die Frau seines Bruders, sondern es war irgendwie auch eine Großnichte von ihm oder so. Also diese ganze Familie vom Herodes, die war sehr, sehr kompliziert und auch sehr toxisch. Das kann man übrigens nicht nur in der Bibel nachlesen, sondern auch in der römischen Geschichtsschreibung wird von dieser Familie viel berichtet, weil es eine durchaus komplizierte, schwierige, toxische Familie war. Das wusste man auch in Rom. Das musste man beim Kaiser auch. Das war nicht so ganz einfach. Aber der Johannes hört das und er fängt an, diesen Herodes Antipas, so hieß er, öffentlich zu kritisieren. So wie er übrigens in seinen Reden immer Menschen kritisiert hat. Das war sein Auftrag, zu sagen, hier lebst du in Schuld, das musst du verändern. Das war eigentlich der Grund, warum er überhaupt gepredigt hat. Und viele, viele Menschen haben seinem Aufruf gefolgt. Die waren davon betroffen, als er gesagt hat, das ist nicht in Ordnung, was du lebst. Komm, bekenne das und kehr um und lass dich dafür taufen. Das war so sein Ding. Und ganz, ganz viele Menschen haben auf ihn gehört, nur der Herodes nicht. Der hat sich geärgert über den Johannes. Und er fand das nicht gut, dass er ihn öffentlich kritisiert hat. Und nicht nur er war verärgert, sondern seine Frau, die Herodias, die war mindestens genauso, entschuldigt diesen Ausdruck, angepisst von ihm. Und die hat ihn richtig angefangen dafür zu hassen. Und sie hat sich überlegt, wie kann ich ihn umbringen? Und dann passiert erstmal das, dass man Johannes einfach geschnappt hat und ins Gefängnis getan hat. Und ich lese dazu mal aus dem Bericht des Markus im Neuen Testament, was er über das Leben von Jesus geschrieben hat. Dort steht, Herodes hatte Johannes festnehmen, in Fesseln legen und ins Gefängnis werfen lassen. Der Anlass dazu war Herodias gewesen, die Frau von Philippus, dem Bruder des Herodes. Herodes hatte sie geheiratet, worauf Johannes zu ihm gesagt hatte, du hattest nicht das Recht, deinen Bruder die Frau wegzunehmen. Herodes hegte deswegen einen solchen Groll gegen Johannes, Herodias hegte also die Frau, hegte deswegen einen solchen Groll gegen Johannes, dass sie ihn am liebsten umgebracht hätte. Doch bot sich ihr zunächst keine Möglichkeit dazu, denn Herodes, ihr Mann, hatte Hochachtung vor Johannes, den er als einen gerechten und heiligen Mann kannte und sorgte deshalb für seine Sicherheit. Also er war im Knast, aber irgendwie war er da auch sicher. Der Johannes hat einfach die Wahrheit über diesen Herodes gesagt, hat gesagt, das ist ein Fehlverhalten, das ist nicht in Ordnung, du musst umkehren. Und dafür saß er jetzt quasi im Knast. Das war eigentlich sein Job, das war der Auftrag, der Gott ihm gegeben hat, so als Prophet zu den Menschen zu sprechen, und das hat sie ins Gefängnis gebracht. Und so zieht er den Hass dieser Frau vom Herodes auf sich, und wie gesagt, die würde ihn am liebsten hinrichten lassen. Und wie wir uns denken können, ging es dem Johannes überhaupt nicht gut im Knast. Und währenddem der dort im Knast sitzt, zieht Jesus mit seinen Schülern durch das Land, er predigt vom Reich Gottes, er heilt dabei Kranke, die Menschen erleben, was für krasse Wunder er tut. Und Jesus geht seiner täglichen Arbeit nach, aber irgendwie schaut er gar nicht danach, dass sein Verwandter im Gefängnis sitzt. Und dabei predigt er nicht nur Juden, sondern er predigt auch Menschen aus den Nachbarländern, er predigt sogar den römischen Besatzern, und viele hören das, manche fangen an zu glauben, er heilt sogar manche von diesen Römern. Und viele, viele Menschen, ganze Menschenmassen kommen zu Jesus und erleben diese großartigen Dinge, die er tut. Und Johannes erfährt davon auch im Knast, von diesen Dingen. Wie Jesus vor Menschenmassen redet, dass er viele, viele Menschen heilt, dass er Gutes tut. Aber er hat auch diese schmerzliche Feststellung, dieser Jesus kümmert sich gar nicht mehr um mich. Der meldet sich nicht, der besucht mich nicht, der kommt nicht hierher. Und im Bericht des Matthäus wird diese Situation, die dann passiert, wie folgt beschrieben. Johannes hörte im Gefängnis vom Wirken Christi, also von Jesus, weil Jesus wurde ja auch Christus genannt, vom Wirken Christi. Er schickte einige seiner Jünger zu ihm und ließ ihn fragen, bist du der kommen sollte? Bist du der kommen sollte? Oder müssten wir auf einen anderen warten? Krass, oder? Der Johannes, der den Menschenmengen noch vor wenigen Monaten gesagt hat, das ist der Retter, den müsst ihr glauben, dem müsst ihr hinterhergehen, der fängt plötzlich an zu zweifeln, weil er sieht, alle anderen bekommen Wunder, nur ich nicht. Jesus kümmert sich um die anderen, er rettet Menschen, er zeigt denen, dass das Reich Gottes gekommen ist, und das zeigt er nicht nur mit seinen Worten, sondern es passieren wirklich Dinge. Warum um alles in der Welt wird dann Johannes von einem weltlichen König im Knast festgehalten? Wenn Jesus doch ein neues, stärkeres, ewiges Königreich aufbaut, dann könnte er doch mit dieser Macht auch dem Herodes Einhalt gebieten. Warum bin ich noch im Knast, hat sich der Johannes gefragt. Er fühlt sich nicht gesehen und schon gar nicht geliebt, und er fängt an zu grübeln und zu zweifeln. Und genau an der Stelle kommt die Geschichte von dem Johannes und unsere Geschichte zusammen. Genau da ist das, was wir oft erleben. Denn viele von uns kennen das, ja, dass wir versucht sind, unseren Glauben zu hinterfragen, wenn Schwierigkeiten kommen. Wir sind dann versucht, situationsabhängig zu glauben. Ja? Übrigens gibt es einen großen Unterschied zwischen einem Glauben und einem situationsabhängigen Glauben. Der situationsabhängige Glaube, der ist dann gut, wenn unser Erleben mit dem Glauben matcht, wenn alles passt zu dem, wie wir glauben. Aber wenn es anders wird, wie wir uns das vorgestellt haben, wie wir eigentlich glauben, dass es sein sollte, dann fängt dieser Glaube an zu wackeln. Und wenn wir dann über ungerechte Situationen in unserer Welt nachdenken, über krasse Dinge, die da passieren, die uns passieren, dann fragen wir, warum Gott? Warum lässt du das zu? Warum lässt du den und den so was Schweres erleben? Hey, diese Person, die mir so wichtig ist, muss da durch. Warum ist das so? Warum wird sie unheilbar krank? Warum lässt du Menschen, die an dich glauben, missbraucht werden? Das gibt's doch überhaupt nicht. Du bist doch ein allmächtiger Gott. Warum greifst du denn nicht ein? Warum muss Johannes im Knast sitzen? Er grübelt, er wird depressiv. Und wenn wir ganz ehrlich sind, müssen wir an der Stelle aber auch zugeben, in der Regel sind wir vor allem dann versucht, unseren Glauben von der Situation abhängig zu machen, wenn die Situation uns oder unser direktes Umfeld betrifft, dann wird es am allerschwierigsten. Merkwürdigerweise ist Zweifel sehr oft, nicht immer, aber sehr oft egoistisch auf uns selbst fixiert. Ich sage damit nicht, dass du oder ich egoistisch sind, sondern könnte auch sein, also ich bin auch manchmal egoistisch, aber es geht darum, dieser Zweifel, ja, der wird vor allem dann, wenn es mich betrifft, so groß. Da können Tausende von Menschen in Venezuela ein Erdbeben erleben, Angehörige verlieren, obdachlos werden. Und dann betest du für diese Menschen und dann betest du Gott, schenk ihnen schnell Hilfe und vielleicht spendest du sogar. Und ich will es überhaupt nicht kritisieren, das ist alles gut. Super, wenn du es tust, ja. Aber wenn ich meinen Job verliere, wenn meine Ehe anfängt zu wackeln, wenn ich von einem Menschen betrogen werde, dem ich vertraut habe, ja, oder eine Person, die ich liebe, die stirbt, oder dann fange ich an zu zweifeln. Wir stellen in Frage, ob es Gott wirklich gibt, ob er wirklich Macht hat, ob er überhaupt da ist, ob er gut ist. Ist so, oder? Wenn du was Schweres durchmachst, dann ist es ja so, ich meine, spiegel das nochmal, wenn du was Schweres durchmachst, wenn du krank wirst oder so, dann fange ich an, für dich zu beten. Aber wenn mir was Schweres passiert, dann fange ich an zu zweifeln. So ist es doch oft. Und dann frage ich Gott, warum? Und ich glaube, das hat damit was zu tun, das ist ein psychologischer Effekt. Wenn wir Leid erleben, wenn es schwer wird, dann fangen wir an, die Ali hat es vorher schon gesagt, dass wir uns nur noch um uns selber kreisen. Dass wir quasi nur noch das sehen, was so in unserem unmittelbaren Umfeld passiert. Ja? Ich sehe da nur noch, was bei mir passiert. Mein Leid, meine Schmerzen, das, was meinen Angehörigen passiert. Und dann, dann ist der Blick quasi oft nicht mehr auf das, was sonst noch passiert, gerichtet. Und genau an diesem Punkt ist Johannes. Ja, und der eine oder andere von uns kennt diesen Punkt auch. Vielleicht kommst du gerade aus einem Lebensabschnitt, wo das so war und freust dich, dass du gerade da rausgekommen bist. Ja? Dein Schmerz, der dich zweifeln lässt. Und du bringst den Glauben und das, was du erlebst, irgendwie nicht zusammen. Und genauso ging es dem Johannes. Und dabei hatte Johannes allen Grund, wirklich allen Grund, sauer zu sein auf Jesus oder zumindest enttäuscht zu sein auf Jesus. Ohne Johannes wäre vermutlich niemand auf Jesus aufmerksam geworden. Ich meine, er hatte Jesus überhaupt die Öffentlichkeit gegeben. Er hatte diesen Jesus-Hype quasi losgetreten, ja. Als Jesus da war und die große Menschenmasse, hat er gesagt, das ist der Retter. Und die Massen, die vorher zu ihm gekommen sind, sind jetzt mit Jesus gegangen. Er hatte quasi dem Jesus überhaupt diesen Startpunkt gegeben, dass die Massen zu ihm geströmt sind. Aber jetzt kümmert sich dieser Jesus nur noch um Fremde, um Ausländer, um Römer, alles Menschen, die es gar nicht so verdient hatten wie er, zumindest weniger verdient hatten als Johannes, der ja den Erfolg von Jesus vorbereitet hatte. Johannes hat alles richtig gemacht. Du kennst das, ja? Da hast du alles richtig gemacht. Und allen anderen geht es besser als dir. Wie gesagt, der Johannes, der den Auftrag Gottes hatte, Menschen zur Umkehr zu rufen, der das auch mit dem König gemacht hat, sitzt jetzt im Knast. Aber was noch herausfordernder ist oder rätselhafter ist, was Jesus dann tut, ja? Was ich merkwürdig finde, auf der einen Seite schimpft Jesus nicht über den Johannes und sagt, wie kann es sein, dass du so einen kleinen Glauben hast, das ist doch unfassbar. Ja, das tut er nicht. Aber auf der anderen Seite befreit er und rettet er ihn auch nicht. Sondern Jesus sagt hier den Schülern von Johannes, die kommen ja zu ihm und fragen Jesus, bist du der, auf den wir warten sollen? Und dann antwortet Jesus Folgendes. Er sagt, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Geht zu dem Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Weil das Problem von Johannes war, dass er nur noch gehört und gesehen hat, was um ihn herum passiert ist. Er saß nicht nur beim Herodes im Gefängnis, sondern er saß im Gefängnis seiner eigenen Depression. Er hat nur noch die Dinge wahrgenommen, die um ihn herum passiert sind, in seiner unmittelbaren Nähe. Alles andere von außen hat er vielleicht irgendwie gehört, aber ist nicht mehr zu ihm durchgedrungen. Und auch da gibt es Parallelen zu oft, ja, zu uns. Oft bekommen wir im Leid, in schwierigen Situationen, nur noch das mit, was in unserem direkten Umfeld passiert, was wir hören. Wir sitzen im Gefängnis unserer eigenen Schmerzen und manch einer von uns wird dabei depressiv, ja? Wie der Johannes, gefangen im eigenen Schmerz, in den schmerzlichen Umständen. Und Jesus sagt, geh zu dem Johannes zurück. Ich weiß, wie es ihm geht. Ich weiß genau, wie er sich jetzt fühlt, dass er im Gefängnis ist, dass er alles hinterfragt. Deswegen geht zu ihm zurück und sagt ihm, was ihr hört und seht. Und zwar, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Geht und erzählt ihm das, was außerhalb von ihm passiert. Und ehrlich gesagt hört sich das erstmal fast ein bisschen unsensibel an. So, hey, Jesus, was? Das kann ja nicht sein. Ich meine, weißt du nicht, wie es dem geht? Der ist depressiv, ja? Vielleicht empfindet es auch fast jemand für beleidigend dem Johannes gegenüber. Ja? Der leidet, der hat sich voll eingesetzt und jetzt muss er das erleben. Aber ich glaube, Jesus will weder beleidigen, noch irgendwie ist er unsensibel, sondern er möchte dem Johannes das größere Bild zeigen. Das größere Bild von dem, was er tut, wozu er da ist. Was zwischen den Zeilen, zwischen den Wundern und Taten, die er tut, passiert. Er wollte nicht, dass Johannes bei seiner Situation bleibt, bei seinem situationsgebundenen Glauben stehen bleibt. Er wollte nicht, dass der Glaube von Johannes sich abhängig macht von dem, was er gerade erlebt, ja? Dass der Glaube von Johannes nicht eingehängt wird von dem Umfeld, von dem, was er ganz unmittelbar um sich herum erlebt. Und deswegen schickt er die Schüler zu dem Johannes zurück und lässt ihm sagen, schau dich um, schau über deinen Tellerrand hinaus und sehe selbst das, was passiert. Und entscheide selbst, ob ich der bin, den du damals bei der Taufe von mir gesehen hast. Was ich halt am Anfang, vor einem Monat, als ich die Churchstone, dieses Thema Wunder angefangen habe, Wunder definiert, das steht ja auch am Anfang von eurem Blatt drauf. Wunder sind die vorübergehende Aussetzung und Umkehrung der Naturgesetze oder der natürlichen Ordnung, könnte man sagen. Also, die vorübergehende Aussetzung und Umkehrung der natürlichen Ordnung. Wir glauben, wenn ein Wunder passiert, wenn es ist, dann wird quasi die natürliche Ordnung aufgehoben, ja? Aber Jesus sah Wunder ganz, ganz als das Gegenteil. Für ihn war nicht das Wunder die Aussetzung der natürlichen Ordnung, sondern die Wiederherstellung der natürlichen Ordnung. Die Autoren der Bibel machen uns klar, dass Gott die Welt ursprünglich ohne Krankheit, ohne Hass, ohne Hunger, ohne Tod geschaffen hatte, also ohne Leid. Und Jesus ist gekommen, um diese kaputte Welt, wo es Krankheit und Hunger und Not und Tod gibt, zu erlösen. Um uns unsere Welt zu heilen, die zerbrochen ist. Ja? Seine Wunder sind quasi nicht nur ein Beweis dafür, dass er Macht hat und dass er das tun kann, sondern es ist ein Vorgeschmack darauf, was diese Macht in Zukunft tun wird. Das Wunder, das Jesus tun wird, also die Wunder von Jesus sind eine Vorschau in das, was eines Tages kommen wird. Eine Welt ohne Leid, ohne Krankheit, ohne Hunger, ohne Tod. Deswegen sind die Wunder von Jesus nicht nur eine Herausforderung für unseren Verstand, dass wir uns fragen, kann sowas wirklich passieren, sondern sie sind vielmehr ein Versprechen für unser Herz. Hey, das, was ich jetzt hier tue, das ist ein Vorgeschmack von dem, was eines Tages kommen wird, dass ich alles Leid beenden werde, dass es eine Welt geben wird ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Tod, dass es tatsächlich eines Tages so real werden wird. Deswegen sagt Jesus zu Johannes, schau dich um, schau über die aktuellen Umstände, das, was du im Knast erlebst, hinaus. Schau über das, was du hörst. Schöpfe Hoffnung durch das, was außerhalb des Gefängnisses passiert. Außerhalb dessen, was du im Knast hören und sehen kannst. Und so schickt Johannes die Schüler zurück, Jesus die Schüler vom Johannes zurück. Dem Johannes, der am Anfang einen großen, starken Glauben hatte, dem Johannes, der vor ein paar Monaten der Menschenmasse gesagt hat, seht, das ist der Retter, an den müsst ihr glauben. Und viele, viele haben diesen starken Glauben vom Johannes quasi übernommen und haben gesagt, wow, wenn der so glauben kann, tun wir das auch. Und Jesus sagt jetzt dem Johannes, lass diesen großen, starken Glauben nicht los. Lass dich durch das, was du erlebst, nicht einschränken in dem, was du glaubst. Lass dein Leid dir nicht den großen Glauben nehmen. Schau, es passiert viel mehr als das, was du wahrnimmst. Und das sagte Jesus nicht dem Johannes, weil er ihm unwichtig war oder weil er ihn nicht wertgeschätzt hat, sondern ganz im Gegenteil. Der Jesus hat große Stücke von dem Johannes gehalten. Als die Jünger oder die Schüler von dem Johannes weggegangen sind und nicht mehr da waren, hat er die Menschenmasse um sich herum angeschaut und Jesus hat gesagt, ich will euch sagen, ich sage euch, unter allen Menschen, die je geboren waren, ihr habt ja eben von dem Johannes gehört, unter allen Menschen, die je geboren wurden, hat es keinen größeren gegeben als Johannes den Täufer. Das ist der größte von allen. Und dieser Größte von allen hat gezweifelt. Das tut mir gut zu wissen, wenn Zweifel bei mir kommt. Was bedeutet diese, die Umstände sollen nicht definieren oder uns nicht sagen, wie Gott uns sieht, ja? So wie ich erlebe, was da ist, das definiert nicht, wie Gott mich sieht. Ich meine, Gott liebt mich. Er liebt dich. Er kümmert sich um dich, er denkt groß von dir und die Umstände, in denen du dich gerade befindest, haben nichts mit dem zu tun, was Gott über dich denkt oder was Gott über den Johannes denkt, der gerade in dem Knast saß. Jetzt muss ich mal schnell hier hinter zu meinem Rucksack und hol da was raus. Ich habe vor einigen Jahren dieses Buch gelesen, 2013 um genau zu sein. Dieses Buch, das heißt Gott braucht dich nicht, von Eva Maria Magnus. Das war 38 Wochen auf der Liste der Spiegel-Bestseller. Und ich habe 2013 gelesen und bis heute habe ich kein besseres Buch gelesen und vorher auch nicht. Und ich habe seit 2013 etliche Bücher gelesen. Und wenn du das Thema von heute persönlich vertiefen willst, solltest du dieses Buch lesen. In dem Buch erzählt die Esther Maria Magnus ihre Geschichte, wie sie in einer konfessionell gemischten Familie aufgewachsen ist. Die Mutter war katholisch, der Vater war evangelisch. Und wie sie als Kind spürt, dass es Gott gibt. Es verschlägt ihr schier den Atem, als sie zum ersten Mal merkt, den gibt's wirklich. Und dann, einige Jahre später, wird ihr Vater unheilbar krank. Krebskrank. Und die Esther fängt an zu beten. Mit ihren Teenager-Geschwistern fängt sie an zu beten für ein Wunder. Sie glaubt fest daran, dass Jesus ein Wunder tun wird, weil Jesus hat es doch versprochen. Er hat doch gesagt, was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Und daran hält sie sich. Und sie glaubt felsenfest daran und sie betet, dass ihr Vater wieder gesund wird. Und sie betet und sie betet und sie betet. Und dann stirbt ihr Vater doch. Und verliert den furchtbaren Kampf gegen den Krebs. Und der Glaube von der Esther stirbt auch. Mit dem Vater. Und sie kann nur noch das hören und sehen, was unmittelbar um sie herum passiert. Ihre Situation mit diesem Tod ihres Vaters. Und diese Situation hält sie gefangen. Und diese Situation treibt sie in den Atheismus. Ja? Und sie schließt sich ein in ein kaltes Gefängnis des Atheismus, in dem es keinen Gott, keine Hoffnung und keinen Sinn gibt. Aber dann beschreibt die Esther Maria in diesem Buch, wie sie trotzdem angefangen hat, das zu tun, was Jesus dem Johannes gesagt hat. Schau, hör und sieh. Schau über das hinaus, über deine unmittelbaren Umstände. Schau weiter als das eigene Leid. Schau, was Gott immer noch tut, auch wenn dein Gebet nicht erhört wurde. Wenn du das, was der Johannes, was Jesus dem Johannes gesagt hat, in der heutigen Welt durchbuchstabieren willst, dann solltest du unbedingt dieses Buch lesen. Weil es davon erzählt, wie wir in verzweifelt bösen und wirklich verzweifelt bösen Situationen an Jesus festhalten können. An dem Glauben, in dem Glauben Sinn und Hoffnung und Halt finden können. Und ich glaube, dass es im Grunde genommen drei Schritte sind, mit denen wir das tun können, was Jesus dem Johannes gesagt hat, nämlich zu sehen und zu hören. Ja? Er schickt die Schüler zurück und sagt, lasst nicht zu, dass deine Umstände dich daran hindern, zu sehen, was Größeres passiert über dich heraus. Und deswegen sagt er erstmal, schau zurück. Also sind so drei Dinge. Das eine ist, glaube ich, schau zurück. Ja? Und dann sagt er, schau über deinen Tellerrand hinaus. Also zurück heißt quasi, ich erkläre es gleich nochmal, was in deinem Leben schon passiert. Und dann über den Tellerrand, schau, was noch über das hinaus passiert, was du gerade erlebst. Und dann auch schau nach oben. Weil wenn wir zurück und, über den Tellerrand schauen, dann können wir auch zu Gott schauen und dass Gott uns erklärt, was hier eigentlich gerade passiert, was er mit uns vormacht und warum er uns dieses Leid zumutet. Ich meine, Wunder sind schon früher passiert und sie sind passieren immer noch und sie werden auch in Zukunft passieren. Und deswegen verliere nie die Hoffnung, genauso wie die Esther Maria Magnus die Hoffnung wiederbekommen hat. Und ich selbst habe das erlebt. Ich denke, viele, die hier sitzen, haben das erlebt. Und manchmal ist es gut, sich daran zu erinnern, da habe ich doch durchgehalten, wenn ich jetzt das Schlimme erlebe. Und ich will ganz kurz am Ende nochmal diese drei Punkte ein bisschen vertiefen. Schau zurück, schau über deinen Tellerrand und schau nach oben. Und wichtig ist mir dabei, diese drei Punkte sind, glaube ich, erstmal dann wichtig, wenn ich im Moment kein Leid erlebe. Ja? Dass ich mir das einfach merke. Diese drei Dinge sollte ich tun. Da sollte ich nicht davon wegkommen, wenn mal es ganz, ganz schlimm kommt. Und solltest du heute hier sitzen und sagen, Klaus, du hast leicht reden, ich habe jetzt wirklich schwere Situationen. Dann hoffe ich, dass trotzdem was dabei ist bei diesen drei Punkten, was dir hilft, am Glauben festzuhalten und ihn neu wieder zu finden. Ja? Und natürlich ist auch nachher noch die Zeit, wenn wir nachher gemeinsam ein bisschen essen und noch Zeit zum Unterhalten haben, du kannst zu mir kommen, wir können jederzeit reden, du kannst mir auch eine E-Mail schreiben, mich anrufen, dem Carsten übrigens auch, der gerade mit den Kindern unterwegs ist. Einfach, wenn du sagst, ich pack das nicht, ich brauche jemanden, mit dem ich reden kann. Darum geht es ja gerade, um zu sehen und zu hören, dass man mit anderen im Gespräch ist. Aber der erste Punkt, schau zurück. Ein Pastorenkollege aus den USA, der hat was ganz Ähnliches erlebt wie die Esther Maria. Und zwar sein Vater ist auch, als er 17 war, an Krebs gestorben. Und er hat genauso wie die Esther den Glauben verloren. Weil er fest daran geglaubt hat, ist im Grunde genommen dieselbe Geschichte. Er hat gebetet, er hat gedacht, Jesus hat das doch gesagt, wenn wir beten. Und dann ist er gestorben. Und das hat ihn so arg verletzt, dass er seinen Glauben auch hat fallen lassen. Und dann hat er erzählt, dass er eines Tages einen Freund ihn besucht hat. Und sie unterhalten sich über seinen verstorbenen Vater und er erzählt seinem Freund, was der Vater ihm bedeutet hat, was er alles von ihm gelernt hat und dass er ihn so wahnsinnig vermisst. Und dann sagt der Freund plötzlich in diesem Gespräch, hey Mann, wie sehr wünschte ich mir, dass ich einen Vater hätte, so wie du einen hattest. Und dann hat er erzählt von der schwierigen Beziehung zu seinem Vater, wo alles irgendwie kaputt ist, wo er ständig kämpft irgendwie. Und er sagt, hey, ich wünschte am liebsten, ich hätte diesen Vater gar nicht. Und in dem Moment fällt dem Mann auf, dem sein Vater gestorben ist, als er 17 war, wie Gott ihn durch diesen Papa 17 Jahre lang beschenkt hat. Was er alles durch seinen Vater gelernt hat, den Glauben an Jesus, sein Bild davon, wie man Papa sein kann, ein guter Papa, überhaupt die Vorstellung, dass er gelernt hat, ein liebevoller Ehemann zu sein, ja, dass er gelernt hat, wie Glaube geht, wie man Jesus nachfolgt, alle diese Dinge, wie man ein glückliches Leben führt. Und das alles hat ihn daran erinnert, dass Gott gut ist, dass er treu zu ihm hält, dass er ihm Gutes tut, auch jetzt, wo sein Vater gestorben ist. Und ich weiß das von mir, das ist im Grunde genommen, ich meine, bei dir wird es auch so sein. Wie viel Gutes hat Jesus und Gott uns in unserem Leben bis hier schon getan? Warum sollte er jetzt, wenn was Schlimmes passiert, es nicht gut mit uns meinen? Das ist das Erste, das schaut zurück. Und das Zweite, schau über den Tellerrand. Über den Tellerrand schauen heißt, Menschen anzuschauen, die an den Glauben festhalten, obwohl sie Schweres erleben. Und das kannst du ganz einfach hier im Projekt X machen, indem du einfach mit jemandem redest, sag mal, du hattest doch damals die schwere Zeit. Erklär mir mal, warum glaubst du noch an Jesus? Warum hast du festgehalten? Erklär mir das mal. Dann kannst du dich auf einen Kaffee zusammensetzen und dann fragst du, warum hältst du an Gott fest? Ja, was ist das, was dein Glauben so unzerbrechlich gemacht hat? Oder da, genau. Und dass du einfach zuhörst, über den Tellerrand hinausschaust. Natürlich kannst du das auch machen, wenn du Bücher liest. Das einfachste Buch ist einfach das Neue Testament der Bibel. Apostelgeschichte würde ich dir vorschlagen. Lies mal die Geschichte von dem Paulus, was der für krasse Dinge erlebt hat und wo er keine Wunder erlebt hat. Und er hat trotzdem festgehalten am Glauben. Oder eben, du kannst auch dieses Buch lesen. Ich empfehle es dir sehr. Gott braucht dich nicht. Gott braucht dich nicht. Von Esther Maria Magnus. Übrigens Untertitel Eine Bekehrung. Es gibt aber auch andere Bücher. Vielleicht hast du den Samuel Koch noch so im Kopf, der bei der Wetten, dass Show den schweren Unfall hatte, dass er jetzt querschnittsgelähmt ist. Er hat auch ein Buch geschrieben und dieses Buch heißt Steh auf, Mensch. Steh auf, Mensch. Trotz des Leids, steh auf. Oder Philipp Mickenbecker, ich weiß nicht, wer das noch kennt, der vor vier Jahren ist er, glaube ich, gestorben, der das Buch geschrieben hat, Meine Real Life Story. Und das ist auch jemand, der Krebs gehabt hat und in dem Krebs vorgelebt hat, wie ich an Jesus festhalte. Ja? Oder wenn du lieber Podcasts hörst, schreib dir auf, einfach bei Google eingeben ERF, das heißt, ist eine Abkürzung für einen christlichen Sender, ERF, und der Podcast heißt Mensch Gott. Da gibt es ganz, ganz viele Leute, so wie du und ich, die einfach erzählen, warum sie an Jesus festhalten, trotz Leid. So kannst du lernen, über den Tellerrand zu sehen, deine Situation, dein Leid, nicht dabei stehen zu bleiben, sondern über das hinauszuschauen. Und das Letzte, schau nach oben. Wenn wir im Leid zurückschauen, und dann über den Tellerrand schauen, als Zweites, dann hilft uns das auch nach oben zu schauen. Die Perspektive, Gott, was hast du denn eigentlich damit vor? Zu verstehen, wie Gott mich sieht, ja? Was er durch diese Umstände vielleicht tun will. Und da dürfen wir Gott einfach fragen, warum? Oder am besten, wozu tust du das, Gott? Wozu? Was soll das, ja? Dass du ihm auch sagen kannst, das tut so verdammt weh, dass ich das hier erleben muss, ja? Dass du Gott einfach erzählst, das wünsche ich mir. Und ganz ehrlich, mir geht es zurzeit so, dass ich bete, Gott, tu doch ein Wunder. Das kann doch gar nicht sein. Wie kann das sein? Gestern Abend, ganz aktuell, bin ich hier zusammengebrochen. Und wenn du das tust, mit Gott redest, dann wirst du auch, dann heißt es nicht, dass die Situation unbedingt besser wird, aber dann wirst du sehen, er ist da und er trägt dich und er lässt dich nicht allein. Und dann wirst du, wenn du mit ihm redest, ihn auch erleben. Vielleicht ist es bei dir so, dass du sagst, ich weiß gar nicht, ob Gott da ist. Ja? Wenn du mit ihm redest, obwohl du gar nicht weißt, ob er existiert, verspreche ich dir, dass du ihn spüren wirst, weil ein Prophet, der vor 2500 Jahren mal auf Folgendes gesagt hat, was also für Gott gesprochen hat, der Prophet Jeremia, der hat das gesagt, der hat gesagt, wenn ihr dann zu mir ruft, also in unserem Leid, wenn es uns schlecht geht, wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden, ja? Wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich dir, Herr. Will ich mich von euch finden lassen, das verspreche ich dir, Herr. Also schau zurück, schau weiter, schau über den Tellerrand hinaus und schau zu Gott, wenn die schweren Dinge passieren. Ganz kurz noch zum Ende, was ist dann mit dem Johannes passiert? Ich muss jetzt auch aus der Sonne rausgehen, sonst sehe ich hier gar nichts mehr. So machen wir das, ja, das ist schwierig. Und zwar, tatsächlich ist beim Johannes nicht gut ausgegangen, ja. Und zwar, kurze Zeit später, nachdem Jesus ihm, also seine Schüler zurück zu ihm geschickt hat, lässt der Herodes Antipas Johannes köpfen. Und so wird er hingerichtet. Warum? Er hatte seiner Teenager-Tochter auf dem Geburtstag ein dummes Versprechen gegeben. Und zwar, ich erfülle dir jeden Wunsch, also diesen einen Wunsch darfst du machen, aber das, egal was es ist, ich erfülle es dir. Und diese Teenager-Tochter fragt ihre Mama, weil sie selber gar nicht will, was sie will, wahrscheinlich war die so verwöhnt, hatte alles, was sie wollte, fragt die Mama und die wittert ihre Chance. Der Johannes. Und sagt der Tochter, wünsch dir den Kopf des Johannes auf einem Tablett. Und diese bekloppte Idee wünscht sie sich. Und dann passiert es auch so. Und Gott tat nichts. Und Jesus tat nichts. Für den größten Menschen der Welt tut er nichts. Und wenige Monate später stirbt Jesus selbst. Er wurde verhaftet und hingerichtet, weil eine Handvoll religiöser Führer Angst vor seinem Einfluss hatten. Und Gott tat nichts. Sah zumindest so aus, auf den ersten Blick. Aber die Wahrheit ist doch, dass Gott alles dadurch getan hat. In dem Moment, als Jesus am Kreuz starb, bezahlte er damit für die Strafe unserer Schuld, deiner Schuld und meiner Schuld, für die Schuld der ganzen Welt starb er. Und dann ist er am dritten Tag auferstanden nach dem Tod und hat das Grab und den Tod besiegt. Und mit dem Tod und seiner Auferstehung gab er uns die Hoffnung, die berechtigte Hoffnung, dass eines Tages alles Leid und Schmerzen dieser Welt ein Ende haben wird. Der Johannes hielt treu an seinem Glauben fest und Jesus ließ sich nicht beirren. Und so wurde aus dem damals völlig unbedeutenden kleinen Gegend Judäa quasi, ja, also die keiner kannte im Grunde genommen, im Römischen Reich spielte die überhaupt gar keine Rolle, aus dieser kleinen Gegend wurde eine riesige Weltbewegung losgetreten, die bis heute Milliarden von Menschen das Wunder des ewigen Lebens hat möglich gemacht hat. Und dass heute noch 3 Milliarden Menschen und mehr in dieser Realität leben können. Und auch wir hier auf der Ensemble-Wiese gehören dazu. Deswegen, wenn du den Eindruck hast, Gott hat dich verlassen, ja, dass du dein Wunder nicht so sehr bekommst oder nicht bekommst oder es nicht passiert, was du dir wünschst, dann schau einfach zurück erstmal. Und dann schau über den Tellerrand hinaus und dann schau zu Gott. Weil er kümmert sich um dich, er liebt dich. Er weiß, wie es dir geht. Er weiß das. Und er nimmt deine Hand und er will mit dir durchgehen. Und er will dir helfen, über deinen Tellerrand zu schauen. Und er möchte, dass du in den Umständen ihn erlebst und spürst, dass er da ist. Weil er weiß, wie es dir geht. Und weil er ganz, 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 ganz nah da ist. Näher als die Luft, die du zum Atmen brauchst. Er ist bei dir, er liebt dich und er wird dich durchtragen. Und mit diesem Jesus, der uns so nah ist, rede ich jetzt noch. Und dann werden wir noch ein Lied singen, was uns klar macht, ist die Hoffnung, von der ich gerade geredet habe, verliere nicht die Hoffnung, dass das in Jesus ist. Jesus, ja, in unserem Leben passieren uns Dinge, die nicht schön sind und die manchmal sehr, sehr schlimm sind und die wir schier nicht packen. Und dann fragen wir uns, wozu passiert das? Und wir zweifeln, fangen an zu zweifeln an deiner Güte, dass du gut bist, daran, ob du überhaupt allmächtig bist und noch viel mehr daran, ob es dich überhaupt gibt. Aber Jesus, hilf uns, dass wir anfangen im Leid und dass wir jetzt schon, wo wir vielleicht nicht leiden, uns das vornehmen, im Leid einfach über das hinauszuschauen, was wir in schweren Zeiten erleben. Und dass wir uns an das erinnern, was früher gewesen ist, wie du uns bis heute beschenkt hast mit so vielen guten Dingen. Und dass wir dann über den Tellerrand hinausschauen und schauen, wie andere Menschen das machen, warum die an Gott glauben, gerade in dem Leid, warum sie vielleicht im Leid dich kennengelernt haben. Und dass wir dann auf der anderen Seite auch dich fragen und mit dir reden. Weil du gesagt hast, wenn ihr mich sucht, werde ich mich von euch finden lassen. Wenn ihr von ganzem Herzen sucht, dann werde ich mich finden lassen von euch. Danke, dass es bis heute stimmt und ich bitte dich, dass wir das alle in unserem Alltag erleben. Amen.
Wir freuen uns, dass du dabei gewesen bist. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, dann kannst du das über unsere Homepage machen oder du schreibst uns eine E-Mail an info@projektx-augsburg.de. Wenn dir gefällt, was wir als Kirche tun, dann kannst du uns durch deine Mitarbeit oder deine Spende unterstützen. Wir würden uns sehr freuen, dich persönlich kennenzulernen. Unsere Church Zone findet immer am 1., 3. und 5. Sonntag im Monat im Ensemble Theater in Augsburg statt. Mach's gut! Bis zum nächsten Podcast.